In der kommenden Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, soll wieder einmal ein brisantes Gutachten veröffentlicht werden. Es geht wieder um furchtbare Vorgänge, nämlich sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester. Wie für das Erzbistum Köln und das Bistum Aachen wurde eine Münchner Kanzlei namens Westphalz, Bilger und Wastel beauftragt zu untersuchen, wie Verantwortliche der Erzdiözese München und Freising mit diesen Fällen umgegangen sind. Der Zeitraum ist lang. Es geht um die Jahre zwischen 1949 und 2019. Das Gutachten wurde schon angekündigt und wird mit Spannung erwartet. Denn Medienberichten, es enthalte Enthüllungen auch zur Verantwortung des ehemaligen Erzbischofs Ratzinger, die brisant seien. Journalistisches Bemühen um schlagzeilenträchtige Berichte ist verständlich, liebe Zuhörer. Damit verdienen Zeitungen Geld. Doch das hat die Wochenzeitung Die Zeit zu einer Verdachtsberichterstattung verführt, die medienethisch bedenklich ist. Verdächtigt wird der heutige Papst Benedikt. Doch die Berichterstattung steht bei Josef Ratzinger vor einem besonderen Problem, denn niemand, der sich mit der Materie näher beschäftigt hat, bestreitet, dass sich gerade Josef Ratzinger als Papst Benedikt XVI. Vehement gegen Missbrauch eingesetzt hat. Dass er als erster Papst immer wieder mit Betroffenen geredet hat, die anschließend davon tief bewegt waren. Dass er als Kardinal die erste Missbrauchskonferenz im Vatikan und zwar schon 2003 angeregt hat, also lange bevor andere dort die Dringlichkeit des Themas überhaupt begriffen hatten. Doch natürlich lagen Journalisten von vornherein auf der Lauer, um einem Papst auf diesem brisanten Feld dennoch irgendetwas nachzuweisen. Es war bekannt, dass Kardinal Ratzinger kurz, nämlich weniger als 5 Jahre lang, Erzbischof eines großen deutschen Erzbistums war und das in einer Zeit, da noch kaum jemand für das Thema des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen sensibilisiert war. Damals verharmloste die Sexualwissenschaft noch alles. Im Kino warb der Schulmädchenreport für die, wie man fand, unverklemmte Sexualität von Minderjährigen und bei den Grünen diskutierte man über die Entkriminalisierung der Pädophilie. In der Kirche galten solche Perversionen, wie man sagte, als Krankheiten. Krankheiten für Fachleute, Therapeuten, die waren dafür zuständig. Natürlich verabscheute man diese Taten, während weite Teile der Öffentlichkeit sie verharmlosten. Aber wie konnte man sie verhindern? Waren die priesterlichen Täter heilbar? Die Fachwelt versprach, man könne so etwas therapieren und somit gegebenenfalls heilen. Wie sollten Kirchenleute es damals besser wissen? Und auch mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen sprachen die kirchlichen Oberen in der Regel nicht selber, weil sie gar nicht wussten, wie sie das machen sollten. Sie hielten das wohl eher ebenfalls für eine Sache von Fachleuten. Man kann sich tatsächlich schlecht vorstellen, wie ein Kardinal Höffner mit einem 10-jährigen Jungen über abstoßende sexuelle Praktiken reden sollte. Das Reden über Sexualität war ohnehin damals noch nicht nur in der Kirche, sondern in der gesamten Gesellschaft von Hemmungen geprägt. Zumal in Fachbüchern davor gewarnt wurde, durch unprofessionelles Reden über solche Taten die Kinder und Jugendlichen erst recht zu beschämen und damit erneut zu traumatisieren. Trotzdem wäre es natürlich aus heutiger Sicht hilfreich gewesen, wenn man die Opfer damals mehr im Blick gehabt hätte. Dennoch, allen damals Verantwortlichen pauschal gleichgültige Herzenskälte vorzuwerfen, ist zwar üblich, aber nicht gerecht. Bei der jetzigen Aufarbeitung dieses ganzen Problems konnten Journalisten davon ausgehen, dass Kardinal Ratzinger, der sich wahrhaftig nicht dazu gedrängt hatte, Diözesanbischof zu werden, damals als Erzbischof von München so reagiert hat, wie alle anderen Bischöfe auch. Gerade das aber ließ manche darauf hoffen, ihm irgendwelche Fälle, wie man so sagt, anhängen zu können. Doch stellte sich schon 2010 heraus, dass das für die Jäger ärgerlicherweise nicht funktionierte. Als ein Essener Priester in München, wie es hieß, wegen Therapie im Jahre 1980 übernommen wurde, wurde das offensichtlich in einer Personalkonferenz am 15. Januar 1980 einfach durchgewunken. Es ging ja nur um Therapie. Übrigens war, wie der Ratzinger-Biograf Peter Seewald recherchiert hat, Ratzinger bei dieser Sitzung noch nicht einmal anwesend. Bald danach ging Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation nach Rom und in der Folgezeit machten die dann zuständigen Verantwortlichen in München den schweren Fehler, diesen Priester auch wieder in der Jugendarbeit tätig sein zu lassen. Und so machte der Mann weiter. Er wurde rückfällig. Dafür übernahm 2010 unter anderem der damals zuständige Generalvikar die volle Verantwortung. Alle bestätigen, und Erzbischof Genswein bekräftigte das jetzt auch nochmal, dass Kardinal Ratzinger den Priester keineswegs in Kenntnis der Vorgeschichte übernommen hat. Das aber behauptet ein Dekret aus dem Offizialat des Erzbistums München und Freising aus dem Jahr 2016. Aus noch undurchsichtigen Gründen wurde dieses Dossier jetzt der Wochenzeitung Die Zeit zugespielt. Dass die damals Verantwortlichen den mehrfach rückfälligen kriminellen Priester skandalöserweise immer weiter beschäftigten, das war in diesem Dekret der Grund dafür, dass man über diesen Mann nicht die Höchststrafe der Entlassung aus dem Priesterstand verhängte. Offenbar mit der absurden Begründung, die im Erzbistum Verantwortlichen hätten ihn ja gewähren lassen. Menschen, die Kinder und Jugendliche missbrauchen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Verbrecher und nicht hilflose Opfer eventuell inkompetenter Chefs. Dass der Mann deswegen heute noch als Priester zwar nicht mehr zelebriert, aber offensichtlich mit vollem Gehalt irgendwo lebt und nicht laisiert wurde, halte ich für skandalös. Man muss also leider offen sagen, die kirchliche Administration hat nicht getan, was nötig gewesen wäre. Aber nach allem, was seriöse Journalisten recherchiert haben, Kardinal Ratzinger, können in diesem Fall keine Vorwürfe gemacht werden. Wenn in der kommenden Woche das lang erwartete Münchner Gutachten veröffentlicht wird, muss man befürchten, dass die umstrittene Kanzlei, die öffentlich wegen mangelnder Qualität ihres Kölner Gutachtens an den Pranger gestellt wurde, mindestens genauso viele Abschüsse vorweisen möchte wie das Kölner Zweitgutachten. Bei diesem Gutachten einer anderen Kanzlei waren es mit zum Teil absurden Begründungen zunächst ein Erzbischof, zwei Weihbischöfe und ein verstorbener Kardinal, die auf der Strecke blieben. Man wird sehen, ob die Münchner Kanzlei das als Messlatte nimmt oder doch die Wahrheit. Die Wahrheit freilich würde allen helfen, der Öffentlichkeit, der Kirche und vor allem endlich den Betroffenen.